auch ganz fundamental. Wie komme ich denn jetzt da raus aus dieser Co-Abhängigkeit?
Ja, indem ich lerne, mit mir in Kontakt zu gehen, indem ich anfange, Regulation in mir selbst zu verorten, indem ich Verantwortung für meine Wahrnehmung übernehme, indem ich mir mit Mitgefühl begegne und nicht mehr im Schulddenken feststecke. Ich bin schuld, du bist schuld. Und und was wir gesagt haben, innere Sicherheit in mir selber lerne zu verorten.
Punkt.
Beziehungslounge, dein Podcast für ehrliche Gespräche über Beziehungen. Du möchtest aus alten Beziehungsstrukturen aussteigen und bist neugierig, Beziehungen einmal neu zu denken und neu zu fühlen? Dann bist du hier genau richtig.
Co-Abhängigkeit. Wir sprechen heute über Co-Abhängigkeit. Super spannendes Thema in Beziehungen. Eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, alle Paare, die zu mir kommen, tragen Co-Abhängigkeitsstrukturen in sich. Eigentlich ist das Oberthema. Also wie sich das dann äußert, das ist dann sehr, sehr individuell. Aber eigentlich kann ich sagen, Menschen, die zu mir kommen, ins Paarcoaching, haben Co-Abhängigkeitsstrukturen. Dann können wir ja gleich mal drüber sprechen, woran man das erkennt und die ganzen Auswirkungen und so weiter. Also aber schön. Freue mich auf die Folge mit
dir. Ja. Wir haben 24 Fragen von euch bekommen. Eine ganze Menge. Wir werden wahrscheinlich nicht alle schaffen heute. Vielleicht gibt es später irgendwann mal noch einen Teil 2, hatten wir gesagt, ne? Aber ich glaube, ganz viele der Fragen werden sich dann sowieso auch mitbeantworten, wenn wir das Gesamtkonzept Co-Abhängigkeit verstanden haben. Und das wäre total schön, wenn wir das heute in der Folge euch so ein bisschen näher bringen können.
Dann lass uns loslegen.
Lass uns loslegen. Eine ganz fundamentale Frage: Woran erkenne ich denn überhaupt Co-Abhängigkeit?
Genau, das ist eigentlich die Oberfrage. Im Prinzip geht es bei Co-Abhängigkeit eigentlich immer darum, wie ich meine Beziehung organisiere. Versuche ich Verlust, versuche ich Sicherheit, versuche ich Nähe, Distanz auf eine Art und Weise zu organisieren, wie es meine Bewältigungsschutzmechanismen von mir verlangen, so würde ich sagen. Oder kann ich mich frei in meiner Beziehung bewegen? Habe ich ein eigenes Identitätsgefühl in mir selbst? Habe ich das Gefühl für innere Sicherheit und einen guten Zugang zu meinen eigenen Bedürfnissen und stelle halt nicht die Bedürfnisse des anderen über meine eigenen, sondern mir sind meine eigenen Bedürfnisse wichtig. Ich lebe ein Leben in Selbstachtung. Ich bin bereit zu schenken. Ich bin bereit, für dich da zu sein, aber aus einer Freiwilligkeit heraus, nicht aus einem Punkt heraus, dass ich sonst Angst habe, dich zu verlieren, dass ich sonst glaube, dass die Beziehung dann nicht weiter funktionieren würde, wenn ich dies und jenes jetzt nicht tue. Dass ich versuche, Harmonie zu erhalten, dass ich versuche, dich nicht zu triggern, damit du nicht wieder irgendwie an deine Punkte kommst. Also ich versuche im Prinzip nicht ich selbst zu sein, sondern mich so anzupassen, damit die Beziehung weiterhin existieren kann. Bedeutet, ich verliere mich selbst. Ich verliere mich selbst aus meinem eigenen Gefühlsbereich, dass ich mich selber spüre, dass ich spüre, wer bin ich eigentlich? Meinen Wert, meinen Selbstwert, meine Selbstachtung, meine Würde. Also das gebe ich alles auf zugunsten einer Harmonie mit dir, zugunsten der Beziehung, die ich mit dir erhalten möchte. Und Co-Abhängigkeit zeigt sich eben daran, dass Menschen nicht mehr sie selbst sind und sich nicht mehr frei in ihrem Leben fühlen.
Also wie eine Art Aufopfern für die Beziehung.
Aufopfern, weil du gerade Aufopfern sagst, das kann auch sehr stark nicht so aussehen. Also ich kann auch sehr stark die Beziehung kontrollieren, dann sieht es ja nicht so aus, als würde ich mich aufopfern, wenn ich die Beziehung, wenn ich zum Beispiel das Nähe-Distanz-Verhältnis kontrolliere. Ja, das ist auch eine Form von Co-Abhängigkeit, dass ich weil ich ja so viel Distanz brauche, so ein starkes Autonomiebedürfnis habe, versuche sehr stark in Distanz immer wieder zu sein, damit ich meine eigene Autonomie noch spüre. Aber auf der anderen Seite nicht in Verbindung treten kann, aber auch nicht die Beziehung verlieren möchte. Also Menschen, die eher auf der Autonomie-Seite ihre Schutzmechanismen haben, die möchten ja die Beziehung nicht verlieren und unten drunter steht eben auch immer Verlustangst. Also mein Distanzgefühl muss aufrechterhalten bleiben. Deswegen ist es weniger eine Aufopferung, sondern es ist mehr, ich möchte mein Distanzgefühl, in dem ich mich sicher fühle, aufrechterhalten und brauche deswegen sehr viel Distanz. Zwinge dich sozusagen auf Abstand zu gehen und halte somit die Beziehung immer auf einer gewissen, in einem Ungleichgewicht, also es ist vielleicht auch ein typisches Merkmal von Co-Abhängigkeit. Es gibt immer ein Ungleichgewicht zwischen Nähe und Distanz. Der eine ist auf der einen Position, der andere ist auf der anderen Position. Und beide kämpfen darum, dass es sich so reguliert, wie es ihr eigenes Sicherheitsbedürfnis braucht. Das ist aber selten so, wie es der andere braucht. Und dann entsteht dieser ganze Kampf. Und es ist auch eine Co-Abhängigkeit, weil wir ja die ganze Zeit um Nähe und Distanz kämpfen. Ja, also auch diese ganzen Kontrollstrukturen sind ein Zeichen von Co-Abhängigkeit, weil in dem Moment, wo der andere nicht mehr mitmacht und zum Beispiel komplett raus aus der Beziehung geht, also es zu viel Distanz entsteht für den anderen, der auf der Autonomie-Seite gestanden ist, dann fängt plötzlich der autonome Mensch verlustängstlich an zu werden. Und das versucht, den anderen wieder zurückzuholen. Und dann wundert sich der andere und sagt, also ganz häufig merke ich das auch, ja, und dann habe ich den Schritt aus der Beziehung heraus geschafft. Und plötzlich habe ich all das gekriegt von dem anderen, was ich mir immer gewünscht habe. Ja klar, damit die Beziehung wieder zurückkommt, damit die Beziehung bestehen bleiben kann. In dem Moment, wo es dann wieder sicher ist, geht der andere wieder auf seine Autonomiespur und sagt, naja, die Beziehung ist ja jetzt wieder sicher und dann kann ich wieder in Distanz gehen. Und dann leidet wieder der andere Part, der sich eigentlich immer die ganze Zeit die Nähe gewünscht hat und so entstehen diese ganzen On-Off-Dynamiken, aus denen man einfach nicht rauskommt, weil man ja in dem Moment, wo man endlich die Kraft bekommen hat, aus der Beziehung rauszugehen, weil man so viel gelitten hat, ja, der andere plötzlich kommt und einem alles gibt. Und dann fragt man sich, und dann denken viele Menschen, naja, es ist ja da. Es ist ja möglich. Also muss ich mich nur noch mehr anstrengen, damit es dauerhaft möglich ist. Und damit sind sie in der totalen Verstrickung von Co-Abhängigkeit. Der eine braucht das eine, der andere braucht das andere und keiner findet einen Weg heraus.
Also am Ende geht es die ganze Zeit nur darum, etwas aufrecht zu erhalten, indem man ganz viel kontrolliert, jeder auf seine eigene Art und Weise. Der eine vielleicht eher durch dieses Spiel mit Distanz und der andere eher durch das Spiel mit Nähe, Bedürftigkeit und Co.
Mhm. Kann man so sagen, ja. Und alles, was dann daraus resultiert, ja. Augenhöhe ist so nicht möglich, weil es immer nur um die Organisation vom eigenen Sicherheitsgefühl geht, was man beim anderen beziehungsweise in der Beziehung verortet. Also ich verorte mein Sicherheitsgefühl nicht in mir, das, was wir auch in den letzten Podcast-Folgen ganz viel besprochen haben, sondern ich verorte mein Sicherheitsgefühl im Kontakt mit dir, in der Regulation durch dich. Dein Verhalten reguliert mich. Wenn du dich auf eine bestimmte Art und Weise verhältst, dann fühle ich mich reguliert und sicher.
Also innere Sicherheit wie immer. Eigentlich die Antwort in wenigen Buchstaben. Gut, da können wir jetzt aufhören, ne?
Ja, klar. Wir können eigentlich über den Podcast jetzt stoppen und sagen, also alle zukünftigen Folgen haben die gleiche Antwort. Es geht immer nur um, wie finde ich zu einem inneren Sicherheitsgefühl, wie finde ich mit mir selber in Kontakt und in Verbindung zu treten. Und dann kommst du natürlich auch sehr stark ins Spiel mit der Nervensystemarbeit, mit der somatischen Arbeit, ja, weil das braucht es einfach, neben dem ganzen anderen.
Und das ist total spannend, weil wir können ja Stunden, Tage, Jahre lang über Beziehungsdynamiken sprechen und die analysieren und sie aufschlüsseln. Und am Ende darf aber jeder auch für sich dann irgendwann, sage ich mal, den Absprung finden, um ins Praktische, ins Tun zu kommen, ins sich selbst wirklich begegnen zu kommen und wirklich in das nicht nur drüber sprechen, sondern auch eben das Kreieren von innerer Sicherheit in sich zu kommen.
Genau. Ja. Aber wir haben ja ganz viele Fragen gekriegt. Ja. Was hältst du davon, wenn wir einfach mal so ein kurzes Quick durch die Fragen und dann gehen wir noch auf ein paar Fragen intensiver rein, aber weil wir haben so viele Fragen. Mhm. Was hältst du davon?
Yes. Lass uns das mal machen. Dann, Patricia, bist du ready für ein paar Crash-Fragen? Ja. Kurze Fragen, kurze Antworten. Auch ganz fundamental. Wie komme ich denn jetzt da raus aus dieser Co-Abhängigkeit?
Ja, indem ich lerne, mit mir in Kontakt zu gehen, indem ich anfange, Regulation in mir selbst zu verorten, indem ich Verantwortung für meine Wahrnehmung übernehme, indem ich mir mit Mitgefühl begegne und nicht mehr im Schulddenken feststecke. Ich bin schuld, du bist schuld. Und und was wir gesagt haben, innere Sicherheit in mir selber lerne zu verorten.
Punkt.
Genau.
Schön. Warum lande ich in einer co-abhängigen Beziehung?
Ja, das hat natürlich sehr, sehr viele Gründe. Auch wieder, wenn ich aus einem unsicheren Bindungsgefühl, einer unsicheren Bindungsprägung komme, die wiederum etwas mit meiner Kindheit in der Regel zu tun hat. Ich habe entweder Verlusterfahrung, emotionale Vernachlässigung oder instabile Bindungserfahrungen kennengelernt oder sehr viel Streit oder nicht emotional verfügbare Eltern oder. Es gibt ja verschiedene Ursachen, warum wir Bindungsverletzungen in uns tragen. Dann suchen wir uns natürlich automatisch etwas Ähnliches. Wir glauben, dass Bindung über Anstrengung, über ja, ich muss irgendwie sein, ich muss dir gefallen, ich muss irgendetwas tun, um Bindung zu bekommen. Das heißt, ich komme nicht aus meinem freien Selbst, ich komme gar nicht auf die Idee, beziehungsweise ich weiß gar nicht, was es ist, ich selbst zu sein, weil ich mich immer nur im Kontakt oder in Bezug zu dem, was du möchtest, erlebt habe und suche mir dann dementsprechend den Gegenpol in Beziehung und dann lande ich ganz automatisch im Prinzip in den Abhängigkeitsstrukturen, die eben zu Co-Abhängigkeit führen, weil ich es nicht anders kenne.
Ja. Wir reproduzieren am Ende immer das, was wir kennen, weil es genau das ist, womit unser Nervensystem sich sicher fühlt, weil es bekannt ist. Und da gibt es dieses schöne Sprichwort, dein Nervensystem würde lieber die bekannte Hölle wählen als den unbekannten Himmel. Und deswegen ist es ganz egal, wie sehr wir uns wünschen, Veränderungen in unser Leben zu ziehen. Unser Nervensystem wird von sich aus immer erstmal das wählen, was es kennt. Und wir dürfen ihm dabei helfen, Sicherheit auch in den neuen Bereichen sozusagen, den neuen Gefilden und anderen Dynamiken zu finden.
Ja. Genau. Etwas, was wir, ich mache mal eine kleine Zwischenwerbung für unseren Inner Circle, das, was wir im Inner Circle im Prinzip wöchentlich machen, indem wir versuchen, wirklich genau diesen Kontakt mit sich selber wieder Stück für Stück in kleinen Baby-Steps herzustellen, damit wir wirklich tatsächlich dieses innere Sicherheitsgefühl in uns finden und eine Identität, die auch wirklich was mit uns zu tun hat und nicht mit unseren Schutzmechanismen. Also, fühl dich gern eingeladen. Wir schreiben alles in die Shownotes, beim Inner Circle mal vorbeizuschauen. Dann hast du wöchentlich Kontakt mit uns in super spannenden Calls und ja, Austausch und so weiter.
Wahnsinnig empfehlenswert. Und wie kriegt man diese Kontrolle weg, also dieses einander kontrollieren wollen?
Genau, ich muss ja den anderen kontrollieren, um mich sicher zu fühlen, wenn mein Sicherheitsgefühl im Außen verortet ist. Also gleiche Antwort, indem ich mein Sicherheitsgefühl in mir selber beginne zu verorten, Verantwortung für mein eigenes Leben übernehme und nicht mehr mich am Außen festhalten muss, weil ich muss mich sicher fühlen. Und wenn ich mich nur beim anderen sicher fühle oder dass der bei einem bestimmten Verhalten, das der andere an den Tag legen muss, dann kann ich nichts anderes tun, als das kontrollieren, weil ich ja sonst in Ohnmacht und Angst verfallen würde. Also Kontrolle kriegen wir nicht weg, sondern wir dürfen lernen, Stück für Stück in uns selber Sicherheit zu empfinden, damit wir das nicht mehr im Außen kontrollieren müssen, sondern Sicherheit bei uns finden.
Ja, das ist super, super wichtig. Wie du es gerade gesagt hast, Kontrolle kriegen wir nicht weg, indem wir sagen, ich kontrolliere jetzt nicht mehr, sondern Kontrolle ist das Resultat am Ende eines Nervensystemzustandes. Und wir können da noch so viel Streusel drüber streuen. Das wird sich nichts daran verändern, wenn wir nicht am Kern arbeiten. Das ist sonst einfach nur Symptombekämpfung und rauszögern und am Ende sogar verschlimmern. Deswegen dürfen wir wirklich hier am Kern arbeiten und nicht die Kontrolle an sich bearbeiten, sondern eben die Sicherheit. Und es ist total spannend. Wir kriegen jetzt wirklich auf jede Frage eigentlich die gleiche Antwort.
Ich würde ganz kurz nochmal sagen, weil du sagst verschlimmern, werden sich wahrscheinlich einige fragen, wieso verschlimmern. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn wir Kontrolle glauben, wegkriegen zu müssen und Symptombekämpfung machen, indem wir irgendwelche Tools anwenden oder irgendwelche Beziehungstipps und so weiter und dann nur auf der Oberfläche arbeiten, fühlen wir uns in der Regel immer schlechter und schlechter und schlechter, weil wir es eben nicht hinbekommen, weil es ist nicht hinzubekommen, Kontrolle wegzumachen. Und deswegen in meinen Augen ist das eine Verschlimmerung, wenn ich es versuche, auf einer anderen Ebene, nicht über mein eigenes Sicherheitsgefühl, sondern über irgendwelche Tools, die ich mal irgendwo gelernt oder gehört habe, wegzubekommen, dann fühle ich mich immer mehr als Versager oder Versagerin, fühle mich immer mehr als jemand, der es nicht hinbekommt und alle anderen bekommen es hin, weil wir einfach an der falschen Stelle ansetzen.
Ja, das ist ein wahnsinnig frustrierender Weg. Ich musste gerade ein bisschen daran denken, wenn man mit irgendeinem körperlichen Leiden zum Arzt geht und es werden immer Symptome draufgepackt und dann wird vielleicht diese eine Beschwerde, die man hat, weniger, weil man ja irgendein Medikament gegeben hat, aber auf einer anderen Stelle ploppt sie wieder hoch und am Ende hast du nicht nur eine Baustelle, sondern du hast am Ende 12 Baustellen und kommst gar nicht mehr hinterher, das Ganze medikamentös irgendwie einzustellen. Also jetzt mal ganz grob und vereinfacht gesagt, das ist ein wahnsinnig frustrierender und auswegloser Weg, den man dann wählt. Auf der somatischen Ebene könnte man auch von so einer Dissonanz sprechen, also von so einem Ungleichgewicht oder einem ganz großen Gap zwischen dem, was dein Nervensystem spürt, was wahr ist, und dem, was unser Kopf ihm die ganze Zeit versucht einzureden. Und da entsteht Krieg. Also ganz einfach gesagt, da entsteht Krieg. Und das löst Stress aus. Das sorgt für wahnsinnig viel Stress, wenn unser Nervensystem die ganze Zeit im Außen Beweise findet, etwas ist nicht so, wie wir das gerade künstlich versuchen, in uns einzuprügeln.
Ja.
Dann sprechen wir von Dissonanz.
Ja, ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ja.
Also bitte nicht Kontrolle wegmachen, sondern Sicherheit in sich selber etablieren. Ist auch ein ganz anderes Denken, wenn wir es so betrachten.
Ja. Am Ende geht es immer erstmal um Annahme.
Ja. Genau, und auch in Beziehung fällt mir jetzt gerade ein, wenn ich sage, mach doch endlich mal die Kontrolle weg, hör doch endlich mal auf, mich zu kontrollieren. Das ist sowas von kontraproduktiv. Der andere macht das nicht, weil er ein böser Mensch ist. Der andere macht das nicht, weil er ein schlechter Mensch oder das sein Charakter ist, sondern weil da zu viel Angst ist. Wenn ich nicht kontrolliere, verliere ich etwas, was mir super wichtig ist. Und wenn ich dann sage, jetzt hör doch mal auf, mich zu kontrollieren, sage ich im Prinzip nichts anderes als, ich möchte nicht, dass dir das so wichtig ist. Weil der andere kann es nicht anders halten als über Kontrolle. Dann können wir eher sagen, was brauchst du, damit du dich sicher fühlst? Was, vielleicht kann ich dir irgendwas geben, damit du dich ein Stück weit sicher fühlst. Das schafft wiederum Verbindung im Beziehungskontext. Ja, aber wiederum nicht etwas, wobei ich mich aufgeben muss. Nicht etwas, wo ich meine eigenen Grenzen überschreite. Nichts etwas, was meine eigene Selbstachtung in Frage stellt, sondern vielleicht kann ich dir etwas geben, wo ich selber bleiben kann und du trotzdem ein bisschen Angst verlierst. Da kann man sich entgegenkommen.
Mhm.
Weil wir sind ja auch auf eine emotionale Weise voneinander abhängig, weil wir soziale Wesen sind. Wir sind Herdentiere, wir brauchen einander. Also das dürfen wir nicht verwechseln. Diese Co-Abhängigkeit, die in Angst Sicherheit verortet, beim anderen Sicherheit verortet, und dieses wir begegnen uns als soziale Wesen und natürlich brauchen wir einander in der Gemeinschaft, um gut überleben zu können. Wir wollen einander lieben. Dazu brauche ich einen anderen Menschen. Ich kann natürlich auch die Welt und die Natur und alles lieben und in mir und so weiter. Aber wir haben auch als Menschen das Bedürfnis, einen anderen Menschen zu lieben oder Polyamor viele andere Menschen zu lieben oder ja, so. Also wir brauchen Kontakt miteinander, damit Liebe gedeihen kann. Aber immer, ich achte dabei mich selber. Ich habe ein eigenes Identitätsgefühl und gehe mit dir in Kontakt und wir beide, ja, wir sind eigenständige Wesen, die gut für sich selber sorgen können. Das ist eine andere Form von Abhängigkeit.
Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber was wir ja ganz oft beobachten können, wenn wir in so eine co-abhängige Dynamik reinschauen, dann ist es ja, dass ganz viel Bedürftigkeit, sage ich mal, oder Bedürfnisse, die auch, ne, wie du gerade gesagt hast, total menschlich, total natürlich sind, auf eine Person kanalisiert werden. Und nur diese eine Person kann mir jetzt dieses Bedürfnis erfüllen. Und genau dann kommen wir ja rein in dieses du musst, ich brauche von dir und nur von dir. Was ja nicht so ganz stimmt, ist wieder unser Co-Abhängigkeitsding. Wir können auch etwas heute von unserer besten Freundin brauchen oder von unserer Mama oder von einem Kumpel. Es muss nicht auf diesen einen Menschen kanalisiert werden.
Ist richtig. Und da ist das Konzept der großen Liebe, finde ich ganz gefährlich. Das Konzept der einen Seelenpartnerschaft finde ich ganz gefährlich, weil wenn diese große Liebe und dieser eine Seelenpartner mich verlässt, dann habe ich nie wieder Liebe in meinem Leben. Dann kann ich eigentlich abdanken, weil das war's dann mit meiner Liebe, weil die große Liebe liegt ja hinter mir. Mein Seelenpartner, den habe ich endlich gefunden, jetzt hat er mich verlassen und jetzt ist mein Leben vorbei. Deswegen finde ich dieses Konzept im Kopf sehr, sehr schwierig. Ich glaube inzwischen daran, dass wir lieben können, groß lieben können, wenn wir uns frei bewegen und dass wir auch wieder voneinander gehen, also einander loslassen können, wenn wir unterschiedliche Dinge im Leben wollen, einander im Herzen weiterlieben können und einen anderen Menschen auch lieben können, der dann uns später begegnet im Leben. Und dass sich genauso groß und schön und weit und wunderbar anfühlt. Und deswegen, diese eine große Liebe ist für mich immer eine Form von Co-Abhängigkeit, in der ich etwas verorte, wonach ich mich immer so sehr gesehnt habe in meiner Kindheit häufig, was mir nie gegeben wurde und was in mir eine so große Bedürftigkeit hervorgerufen hat, dass ich das dann in den anderen rein projiziere und glaube, wenn ich das von dir bekomme, dann geht endlich meine innere Sehnsucht weg. Dann habe ich endlich das, was ich mir mein Leben lang so sehr gewünscht habe. Und da schlittern wir sofort in die Co-Abhängigkeit rein. Eine große Liebe fühlt sich frei an. Und das ist für viele Menschen wenig romantisch, weil sich für viele Menschen die große Liebe voller Sehnsucht und voller den anderen auffressen wollende Leidenschaft anfühlt, voller Verschmelzungsgedanken. Das ist für mich ein Zeichen dafür, dass ich etwas im anderen verorte, ja, was den anderen gar nicht frei atmen lässt, weil der muss sich so verhalten, wie ich das brauche. Da entsteht Abhängigkeit und das ist sehr viel Druck. Deswegen diese ganzen großen Lieben, auch die wir uns von Hollywood immer angucken, die irgendwie einer haut dann immer ab, wenn das mal tatsächlich hinter der Kennenlernphase weitergeht, der Film. Also manche Filme hören ja auf, wenn sie sich dann endlich getroffen haben. Dann ist diese Sehnsucht in die Projektion, da kann man dann weiter träumen. Aber alle anderen Hollywood-Filme, wo sich zwei große Liebende im Film dann weiter begegnen, dann ist meistens einer der, das sind dann die tragischen Filme, einer, der sich aus diesem Druckgefühl heraus befreien möchte, sich selbst verliert in der großen Liebe und dann sehr viele Beziehungskonflikte dadurch entstehen und auch sehr viel häufig emotionale, manchmal auch körperliche Gewalt und Missbrauch.
Ja. Und auch hier wieder ganz spannend, wenn wir von großer freier Liebe sprechen, also im Gegensatz zu dem, was in Hollywood propagiert wird, dann ist diese freie Liebe natürlich erstmal super schwer umzusetzen, wenn uns diese innere Sicherheit fehlt, weil wir eben dann niemanden mehr verantwortlich machen können für unser Glück, sondern wir sind dann komplett self-responsible, komplett selbstverantwortlich für uns, während wir gleichzeitig groß lieben können. Und das fühlt sich natürlich frei an, aber frei ist nicht immer Blümchen und toll und Ponyhof, sondern damit geht ja wahnsinnig viel einher.
Na klar. Aus Herausforderungen im Leben, Emotionen, die intensiv werden, die muss ich auch alle in mir halten können. Konflikte, die entstehen, Grenzen, die mir gesetzt werden und die ich nicht toll finde, das muss ich ja alles in mir halten lernen. Und auch Verständnis für andere Menschen entwickeln, die mich kontrollieren wollen, die mich anklagen, die mich irgendwie abwerten. Das muss ich auch alles irgendwie einordnen und sagen können, okay, gut, wie möchte ich jetzt so darauf reagieren, dass ich eben nicht in die gleiche Energie reingehe, sondern dass ich meine Würde wahre. Das ist wahnsinnig viel innere Arbeit. Das ist ganz viel, ja, das braucht ganz viel Standing, Haltung, Werte, all innere Sicherheit.
Ja.
Das ist nicht nur Ponyhof, wie du sagst. Das ist ganz, ganz viel. Tut auch manchmal höllisch weh. Klar. Gehört zum Leben dazu.
Ist auch eine Form von Lebendigkeit am Ende des Tages. Yes.
Ja.
Okay, wollen wir mal weiterschauen?
Ja, also mit dem Kurzantworten, das klappt irgendwie nicht. Aber egal.
Das macht dich aber auch irgendwie aus. Oder uns auch in der Dynamik.
Ja, natürlich, klar.
Okay, dann schauen wir mal, ob wir noch eine Quick Question hinkriegen. Bin ich als Angehörige von Abhängigen automatisch selbst co-abhängig?
Automatisch nein. Es ist die Frage, ist es eine Beziehung? Ist es ein Angehöriger? Also ist es irgendwie ein, keine Ahnung, Bruder, Schwester, Freundin, was auch immer. Die Frage, deswegen da ist ein Unterschied in meinen Augen, weil die Frage ist, kann ich selber bleiben? Ist meine Unterstützung? Also unterstütze ich, versuche ich dem anderen zu helfen, zu unterstützen, aber kann trotzdem immer meine Grenzen gut wahren, ich selber bleiben, also bleibe ich in meiner Identität oder gebe ich mich für den anderen auf? Also es kommt immer wieder aufs Gleiche bei raus. Wenn ich mich selber aufgebe, dann werde ich dann rutsche ich in die Co-Abhängigkeit rein. Wenn ich selber bleibe, dann kann ich unterstützen, helfen. Aber das bedeutet natürlich, dass ich mich sehr, sehr viel auch rausnehmen muss. Weil wenn ich in die Dynamik der Abhängigkeit mit reingezogen werde, dann bin ich automatisch mit drin. Dann unterstütze ich ja das System des anderen, dass der da bleiben kann. Beziehungsweise ich versuche, den anderen zu retten und dann bin ich da auch mit drin. Weil retten funktioniert nicht. Also retten funktioniert grundsätzlich nicht. Menschen verändern sich nur, weil sie eine innere Notwendigkeit spüren und nicht, weil sie gerettet werden. Auch wenn man sich immer wünscht, gerettet zu werden, niemand lässt sich retten und niemand kann gerettet werden. Insofern, wenn ich glaube, jemanden retten zu müssen, bin ich in der Co-Abhängigkeit drin. Wenn ich jemandem die Hand reiche und sage, du kannst gerne meine Hand nehmen, aber du musst den Schritt gehen, um meine Hand zu erreichen, dann fordere ich den anderen auf, einen Schritt zu gehen und dann ist das Hilfe und Unterstützung. Und ich gebe mich aber nicht dabei auf.
Und was würdest du sagen, diese Frage kommt jetzt von mir, wenn du total aufrecht in dir stehst als Mensch, dich kennst, dich nicht aufgibst, also gar nicht so oder gar nicht mehr so programmiert bist, co-abhängig zu sein, meinst du, du würdest dich dann trotzdem noch in solche Beziehungen hineinbegeben oder würdest du ganz automatisch natürlicherweise einen Abstand davon halten von Menschen?
Also ich möchte, verstehe die Frage, ich möchte ein schönes Leben haben und ich würde es davon abhängig machen, ob ich immer noch ein schönes Leben haben kann, weil wenn mein Leben dadurch so reglementiert wird, dass ich die ganze Zeit eigentlich nur als Stabilisator für den anderen da bin, weil ich eben noch da bin, damit der seine Schritte nicht tun braucht, weil er sonst mir sagt, er würde es sonst nicht schaffen, dann bin ich ja Stabilisator und dann bin ich schon wieder ein Stück weit in der Co-Abhängigkeit und sage nicht, ich habe ein Recht darauf, ein lebendiges Leben zu führen. Also ist es eine Gratwanderung, ne? Wenn mir dieser Mensch sehr, sehr viel bedeutet, muss ich einfach gucken, wie lange oder wie stark beeinflusst das mein eigenes Leben, meine eigene Lebendigkeit, das, was ich im Leben erreichen möchte. Und wenn ich das, was ich im Leben erreichen möchte, was mir super wichtig ist, nicht erreichen kann, weil ich immer nur als Stabilisator für den anderen diene, weil ich ja in mir dann so klar und sicher bin, dann würde ich sagen, ich möchte einfach mich frei bewegen im Leben.
Also du würdest sagen, es ist eine Entscheidung, die du triffst. Es ist kein energetisches, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, keine automatisierte, unterbewusste Entscheidung von deinem Nervensystem, sondern wirklich von Patricia, die gerade ganz klar und bewusst die Entscheidung trifft, so möchte ich leben und so möchte ich nicht leben.
Ja. Also mir persönlich, ich bin ja schon ein bisschen älter, vielleicht früher hätte ich vielleicht auch ein bisschen länger ausgeharrt, aber mir persönlich ist meine Lebenszeit, also tatsächlich jeder einzelne Tag, super, super wichtig und wertvoll. Und ich gucke sehr genau, wie ich leben möchte, mit wem ich meine Zeit verbringen möchte. Und das heißt nicht, dass ich Menschen von mir wegdrücke, überhaupt nicht, aber ich stelle mich für viele Dinge nicht mehr zur Verfügung.
Ja. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Mhm. Ja.
Und habe trotzdem ganz viel Mitgefühl für diese anderen, für alle anderen Menschen, die das brauchen unbedingt, aber ich bin es dann eben nicht.
Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es total schwer rational zu verstehen ist, wo da genau dieser Mittelweg lang führt zwischen ich habe Mitgefühl und ich bin herzoffen und ich bin da und ich unterstütze und ich helfe gerne, aber und gleichzeitig opfere ich mich nicht mehr auf und stehe nicht mehr für alles zur Verfügung.
Mhm. Im Prinzip ist es eigentlich gar kein so großer Mittelweg, sondern ich gucke immer sehr genau auch nach meinen Ressourcen. Wenn ich viele Ressourcen habe, kann ich mehr geben. Wenn ich wenig Ressourcen habe, kann ich nicht so viel geben. Und wenn der andere mir daraus einen Strick dreht, dann übernehme ich dafür keine Verantwortung. Dann sage ich, ich bin gern für dich da, wenn ich wirklich viel habe, aber ich bin nicht für dich da, wenn ich für mich selber nichts mehr habe, weil das ist ja ein Dauerzustand, das du brauchst.
Ja. Das beantwortet sehr schön noch eine andere Frage, die reingekommen ist. Wann ist es noch Hilfe bzw. Unterstützung und ab wann ist es dann Co-Abhängigkeit? Und da können wir auf unsere Ressourcen schauen und aus welcher Haltung heraus wir etwas anbieten.
Richtig. Und an der Stelle ist wieder die Würde ganz wichtig, weil wir werden mit Sicherheit mit dem Vorwurf konfrontiert, das ist egoistisch von dir. Das ist grausam. Du lässt mich im Stich. Ja, da ist es ganz wichtig, deswegen ist es ja für in meiner Arbeit mit Beziehungen, also mit Paaren so wichtig, dass ich versuche, dass sie eine aufrechte Haltung in ihrem Leben haben. Weil wir müssen tatsächlich auch aushalten, dass uns jemand egoistisch betitelt, wenn wir für uns sorgen, grausam bezeichnet, wenn wir sagen, ich muss für mich sorgen, ich habe keine Ressourcen. Für mich sind jetzt erstmal meine Bedürfnisse im Vordergrund. Wir reden immer von Beziehungen, wir reden nicht von kleinen Kindern, ja, weil ich kriege das ja immer, wie ist denn das mit Kindern? Wir reden von zwei erwachsenen Menschen. Ja? Und da geht es darum, dass ich in erster Linie natürlich Verantwortung für meine eigenen Bedürfnisse habe, für meinen eigenen Ressourcenkörper, für meinen Körper, der sich einfach gesund entwickeln darf, weil ansonsten, wie im Flugzeug, erstmal hilft dir und dann hilft deinem Kind. Ja, da sagen auch viele, das ist total egoistisch, aber es hilft dem Kind auch nicht, wenn ich sterbe und das Kind hat die Maske. Ja, so. Also ich muss für mich selber erstmal gut sorgen und wenn ich dann gute Ressourcen habe, kann ich für dich da sein. In der Regel ist es in so einem System, wo einer einfach in der Bedürftigkeit stecken bleibt und von mir sehr viel fordert und verlangt, es als Bedrohung empfindet, wenn ich gut für mich sorge. Insofern gibt es da immer so ein gewisses Ungleichgewicht.
Mhm.
Auch. Und das gut für sich sorgen, weil es ist auch wieder, ne, es ist echt komplex. Das gut für mich sorgen darf nicht zum Selbstzweck werden, weil ich so ein großes Autonomiebedürfnis habe und es sozusagen als Entschuldigung nehme, Distanz herzustellen. Also ist es immer wieder die Frage, was bedeutet denn jetzt, ich muss meine Ressourcen auffüllen? Kann ich gleichzeitig in Verbindung emotional zu dir bleiben oder spalte ich mich von dir ab in dem Moment, wo ich gut für mich sorge? Ist mein Gutsorgen dafür da, dass ich dann wieder in Verbindung mit dir treten kann? Oder ist mein Gutsorgen da, damit ich endlich mein Bedürfnis nach Autonomie und Freiheit auffüllen kann und das Gefühl habe, ich bin wieder sicher? Also ich bin in meinem Autonomie-Ding wieder sicher, weil dann ist das Sorgen für mich auch wiederum eine Schutzreaktion. Also man muss da wirklich so wahnsinnig genau hingucken, das ist super komplex. Aber grundsätzlich gilt schon zu sagen, wenn ich aus der Fülle heraus, aus meinen Ressourcen heraus Unterstützung, Hilfe anbieten kann, wunderbar. Wenn jemand von mir Hilfe, Unterstützung will und ich selber kann nicht mehr, dann wird es gefährlich.
Ich muss jetzt nochmal nachhaken, sorry. Also wenn sich jetzt jemand wiedererkennt von unseren Zuhörern, bei dem ich nehme mir Zeit für mich, aber nicht aus der Fülle heraus, sondern aus einer Schutzstrategie heraus, sind wir dann nicht wieder beim Thema Grenzen und auch dann ist es irgendwo gerechtfertigt, dass du
ja,
natürlich ausgehst.
Deswegen ist es so wahnsinnig, okay. Deswegen ist es ja auch so wahnsinnig komplex. Ist es immer meine innere Haltung? Was habe ich für eine innere Haltung? Wenn ich eine Grenze setzen muss, weil ich gerade nicht kann, definitiv ja, ich darf immer eine Grenze setzen zu jedem Zeitpunkt, wenn ich nicht kann, um wieder für mich zu sorgen. Wenn ich aber dann, nachdem ich meine Grenze gesetzt habe, merke, häufig merken das Menschen nicht, aber vielleicht in der Reflexion merke, ich habe dann das Gefühl, ich komme allein durch die Welt, ich brauche keinen anderen, ich bin jetzt wieder okay. Dann lebe ich, nachdem ich die Grenze gesetzt habe, in meinem Schutzmechanismus weiter. Wenn ich das Bedürfnis, also für mich ist das aus der Bindung herausgehen, weil ich das unbedingt brauche, immer auch ein Schritt in, ich möchte mich wieder fähig machen, in Verbindung zu gehen. Wenn der Schritt nicht kommt, ich möchte mich wieder fähig machen, dass ich aus der Fülle heraus in Verbindung treten kann, dann ist das, ich gehe heraus aus der Verbindung, weil ich das brauche, weil ich mich nicht spüre und dann fühle ich mich eigentlich ganz wohl in meinem Mi-Raum und brauche dich eigentlich gar nicht und warte mal, dass du wieder kommst und eigentlich ist doch die Welt ganz schön. Und warum bin ich überhaupt mit dir in Beziehung? Oder sollst du mal kommen, weil du hast ja auch Scheiß gebaut, dann kannst du ja auch mal auf mich zukommen. Also mein Bestreben nicht mehr ist, in Verbindung mit dir zu treten, dann wirkt da noch was anderes. Und das würde ich mir dann angucken.
Wow, ich bin froh, dass ich nochmal nachgehakt habe. Fand ich gerade sehr wertvoll. Ja. Wie hast du es gesagt? Ich möchte mich fähig machen, wieder in Beziehung treten zu können.
Mhm. Ja. Weil das ist ja ein Bedürfnis. Das ist ja unser Bedürfnis, miteinander in eine Abhängigkeit, also in eine gesunde Abhängigkeit. Ja, wenn wir das Wort Abhängigkeit einfach mal mit hier reinbringen. Also wir brauchen einander. Und wenn ich in mir nicht das Bedürfnis wieder erwachen lasse, mit dir in diese emotionale Bindung zu gehen, wozu dann? Also was soll das Ganze?
Mega schön. Alright, dann weiter im Text. Die nächste Frage. Ist die Co-Abhängigkeit eine gemeinsam zu bewältigende Aufgabe oder nur für die mehr abhängige Person? Finde ich auch sehr spannend.
Naja, wir können Aufgaben nur bewältigen, wenn wir uns der bewusst sind. Häufig ist es so, dass der co-abhängige Partner sich bewusst ist, dass er der mehr co-abhängige Partner, der sich also mehr anpasst, der mehr leidet unter seinem Anpassungsverhalten, der hat das Gefühl, er muss halt mehr tun und der tut dann in der Regel auch mehr, aber um die Beziehung zu erhalten. Der andere kriegt es häufig gar nicht so sehr mit. Insofern, wenn man in einer co-abhängigen Beziehung feststeckt, ist es häufig so, dass nicht beide sagen, ey, wow, wir sind co-abhängig voneinander, sondern einer es sagt und der andere sagt, hä, nee. Ja, das passiert relativ häufig, dass der andere dann sagt, nein, ich habe einfach nur ein großes Autonomiebedürfnis und ich brauche meinen Freiraum und ich brauche halt meine eigene, was auch immer, also kontrolliert das Distanzverhältnis und sieht nicht, dass das auch, wie wir es schon am Anfang des Podcasts gesagt haben, dass das auch eine Form von Co-Abhängigkeit ist. Deswegen wäre es schön, wenn beide ihre eigenen Abhängigkeitsstrukturen erkennen, also jeder seine Organisation von Sicherheit, wie organisiere ich für mich Sicherheit, das zu erkennen und zu sehen, dass es eben nicht im du musst dich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, damit ich mich sicher fühle, in der Distanz oder in der Nähe, sondern dass ich sage, okay, wir beide haben da ein Ding und wir beide, das wäre schön, wir beide sorgen dafür, dass wir in uns selber Sicherheit empfinden, damit wir uns auf eine andere Art und Weise begegnen können. Insofern, ja, es wäre schön, wenn es beide tun. In der Praxis sieht es oft so aus, dass es nur der tut, der ein starkes Anpassungsverhalten hat und der andere gar nicht den Grund sieht, warum er das tun soll. Beantwortet das so ein bisschen die Frage?
Mir fehlt jetzt noch so ein bisschen der Aspekt der Selbstreflexion, weil auch, also jetzt einfach mal mein Gedanke laut gedacht, der Partner, der noch mehr leidet, reflektiert er sich automatisch besser oder eher selbst?
Also der Partner, der mehr leidet, hat dementsprechend einen größeren Leidensdruck. Und wenn wir einen großen Leidensdruck haben, dann sehen wir eher eine Notwendigkeit, etwas verändern zu wollen. Wenn wir aber in unserem Schutzmuster bleiben, dann wollen wir die Veränderung vom anderen. Der andere soll weniger autonom sein, der soll weniger was auch immer sein, der soll sich mehr uns zuwenden. Wir sehen weniger die Veränderung in unserem eigenen, ich fühle mich mit mir selber sicher. Ja, bei vielen Menschen, die eine starke Anpassungsstruktur haben, die erzählen auch, dass wenn sie nicht in Beziehung sind, wenn sie mit sich alleine sind, dann sind es wunderbar. Dann haben sie ein gutes Gefühl für sich selber und ihr Leben. Nur in dem Moment, wo sie in Beziehung treten, da wirkt sofort diese Anpassungsstruktur. Weil dann weil man sich selber dann einfach verliert, das heißt, sein eigenes Sicherheitsgefühl verliert. So. Und das ist eben die große Schwierigkeit zu erkennen, das, was ich von dir so unbedingt brauche, ja, es wäre schön, wenn zwei Menschen sich freiwillig etwas schenken, Bindung und Nähe, aber wenn ich es nicht freiwillig von dir bekomme, dann darf ich erstmal in mir selber versuchen, mein Sicherheitsgefühl mir selber zu etablieren und mich selber wieder zu spüren, ohne dass ich mich verliere. Und wenn dadurch die Beziehung verloren geht, weil ich zu wenig reingebe, was nämlich der andere gewohnt ist, dass ich für die Beziehung sorge. Der andere ist nicht gewohnt, für die Beziehung zu sorgen, sondern kennt es nur, dass jemand anders immer für die Beziehung sorgt. Also wenn ich dann mit meiner Angst okay bin, dass dann die Beziehung dadurch verloren geht, dann komme ich immer mehr in mein eigenes Autonomieempfinden hinein. Und dann kann es aber passieren, dass die Beziehung dann auseinanderbricht. Oder der andere fängt an, plötzlich verlustängstlich zu werden. Und dann ist diese Dynamik, die ich am Anfang schon erzählt habe. Dann denkt man, oh, jetzt bekomme ich alles, was ich immer wollte. Und dann ist man wieder drin in der Abhängigkeit.
Ja. Also wäre die kurze Antwort, ja, es ist eine gemeinsam zu bewältigende Aufgabe. Nicht nur gemeinsam miteinander, sondern vor allem jede Partei für sich.
Jede Partei für sich darf es erkennen und wenn es eine Partei nicht erkennt, wird es schwierig.
Ja. Ja. Okay, super. Die nächste Frage lautet, wie ist eine Co-Abhängigkeit früh zu erkennen? Gibt es gewisse Gegebenheiten, die uns mehr in eine Abhängigkeit leiten?
Also wenn ich anfange, für die Beziehung zu kämpfen, um die Beziehung zu kämpfen, wenn ich anfange, mich anzupassen, wenn ich anfange, mich zu verlieren, mich nicht mehr lebendig zu fühlen, wenn ich mein Leuchten verliere, wenn ich anfange, wirklich tatsächlich ja, das Gefühl zu haben, ich lebe nur noch für die Beziehung, meine gesamten Gedanken kreisen nur noch um die Beziehung, kreisen nur noch darum, was kann ich tun, damit es sich für mich weniger schmerzhaft anfühlt. Was kann ich tun, damit wir eine schöne Zeit haben, damit Harmonie da ist, damit die Aufmerksamkeit des anderen bei mir ist. Dann rutsche ich da rein. Da gibt es ganz viele Anzeichen. Wenn ich keine Grenzen setze, weil ich die Befürchtung habe, dass wenn ich jetzt eine Grenze setze, haben wir noch weniger Zeit miteinander, dann wendet sich der andere ab. Das sind alles Anzeichen dafür, dass ich da reinrutsche.
Ja. Also immer dann, wenn wir so ein bisschen rausdroppen aus uns selbst und unserer Integrität, vielleicht auch weg von unseren Werten uns bewegen.
Ja.
Ja. Und auch der Aspekt mit den Gedanken finde ich auch ganz wichtig. Okay. Auch eine schöne Frage. Ist Co-Abhängigkeit partnerabhängig?
Co-Abhängigkeit kann nur dann entstehen, wenn ich nicht sicher gebunden in mir bin. Es kann sein, dass ich zufälligerweise auf einen Partner treffe, der sicher in sich gebunden ist. Dann wird meine Co-Abhängigkeit nicht wirklich getriggert, beziehungsweise das kann sich sogar alles ganz schön anfühlen. Insofern würde ich nicht sagen, dass Co-Abhängigkeit partnerabhängig ist, aber Co-Abhängigkeit kann mal eine Weile lang schlafen, wenn mein Partner die sichere Bindung anbietet und ich weder mit Verlusterfahrungen noch mit Kontrollgedanken noch mit Anpassungsdingen irgendwie konfrontiert werde, weil ja eigentlich alles in einer offenen, sicheren Basis steht, die aber vom anderen getragen wird. In der Regel empfinde ich diese Beziehung nach einer gewissen Zeit als langweilig, werde mich daraus entfernen und als nächstes einen Partner suchen, bei dem meine Co-Abhängigkeit so richtig getriggert wird, weil er nicht verfügbar oder emotional nicht erreichbar ist. Also Co-Abhängigkeit ist in mir drin, solange ich nicht sicher gebunden bin. Und wenn ich Glück habe, treffe ich auf jemanden, bei dem es nicht getriggert wird und ich mich dann irgendwann langweile. Und wenn ich Pech habe, treffe ich auf jemanden, der es ordentlich triggert und mich tatsächlich auffordert, mich mir selber zuzuwenden, während ich in Beziehung bin.
Spannend. Dann würde ich sagen, die letzte Frage für heute.
Okay.
Ja. Was passiert, wenn nur einer von beiden sich auf den Weg macht? Also wenn nur einer von beiden sich auf den Weg macht durch eigene innere Arbeit, kommt es dann immer zur Trennung?
Nein, also grundsätzlich kommt nie etwas immer zur Trennung. Also auch wenn ich in einer ganz, wie wir sagen, toxischen Beziehung lebe, heißt es nicht automatisch, dass es zu einer Trennung kommt, so wie du vorhin schon gesagt hast. Manchmal ist es sicherer, in der Hölle zu bleiben. Wenn ich mich weiterentwickelt habe oder wenn ich an mir gearbeitet habe oder wenn ich tatsächlich zu einem inneren Sicherheitsgefühl gefunden habe, ist es einfach die Frage, wie kann ich mein Leben leben? Also in welchen Umständen lebe ich? Kann ich lebendig sein? Was haben wir für ein Agreement miteinander? Da gibt es ja so viele verschiedene Faktoren. Also ich finde, das kann man jetzt nicht eindeutig beantworten, nur weil sich jemand sich seinen eigenen Bindungswunden gestellt hat, heißt es nicht automatisch, dass die Beziehung dadurch kaputt geht, wenn sich der andere nicht dem stellt. Aber es wird natürlich schwierig. Es geht ein Stück weit Augenhöhe, vielleicht auch verloren. Beziehungsweise der sich nicht weiterentwickelt, fühlt sich natürlich irgendwo auch bedroht von der Veränderung des anderen. Das passiert sehr oft. Fühlt sich davon, permanent nicht gut genug oder nicht richtig, weil etwas in einem ja immer das Gefühl hat, der andere, der braucht mich nicht. Weil wenn ich sicher in mir gebunden bin, dann organisiere ich es nicht mehr über ich brauche dich. Ich brauche das Gefühl, von dir gebraucht zu werden und ich brauche das Gefühl, dass ich dich brauche. Also dieses Brauchengefühl, das ist dann weg, sondern wie gesagt, es ist schön, wenn wir Zeit verbringen und super toll und geil und das mag ich richtig gerne, aber ich brauche es nicht, um überleben zu können, um existieren zu können, um mich lebendig fühlen zu können. Ich kann mich auch ohne dich lebendig fühlen. So, und das empfindet der andere, der nicht sicher in sich gebunden ist, als Beleidigung häufig, manchmal als Bedrohung und als, naja, wenn du mich nicht brauchst, dann bin ich dir halt nicht wichtig, dann willst du mich gar nicht haben. Und das ist ein Trigger und dann entsteht häufig Frustration oder es entsteht Anklage und dann muss ich halt gucken, inwieweit möchte ich denn so in Beziehung sein. Also das organisiert sich dann eigentlich relativ schnell von alleine. Wenn ich in mir sicher gebunden bin, will ich so leben. Will ich tatsächlich so leben mit dem Vorwurf des anderen, du brauchst mich ja gar nicht und deswegen liebst du mich nicht.
Ja, also pauschalisieren können wir ja eh nie. Aber so wie ich es jetzt auch raushöre, dass am Ende entweder den Sog Richtung, am Ende sind beide Parteien so aufgewacht, sage ich mal, dass sie den Weg gemeinsam gehen oder es passt einfach auf beiden Seiten irgendwann nicht mehr, weil die Dynamik nicht mehr matcht, so wie sie am Anfang gematcht hat, als man sich getroffen hat.
Mhm. Es gibt auch Paare, die jetzt schon ein bisschen älter sind, wo dann einer es auf den Weg gemacht hat und gesagt hat, es ist okay, dass der andere einfach noch nicht so sicher gebunden ist. Ist es okay, dass ich noch gebraucht werde von dem anderen. Wir haben so viele schöne Dinge miteinander, wir haben so viel aufgebaut und das kann alles auch passieren. Also es kommt auch immer darauf an, in welchem Lebensumstand, in welchem Lebensalter sich ein Paar befindet. Wenn ich noch jung bin, klar, dann will ich mein Leben erobern und lebendig durchs Leben gehen und noch ganz viel erleben, dann ist das natürlich schwierig, wenn ich schon ein bisschen älter bin und in einem etwas fortgeschritteneren Alter zu mir gefunden habe, zu meinem inneren Sicherheitsgefühl. Mhm. Und der andere sagt, oh, du brauchst mich gar nicht, dann ist das nicht so dramatisch, weil man hat so viel gelebt, miteinander aufgebaut. Dann ist das nicht mehr, dann ist diese Abhängigkeitsstruktur, die immer noch drin ist beim anderen, kann häufig sich dann nicht mehr so dramatisch zeigen, weil einfach bestimmte Lebensthemen nicht mehr so im Vordergrund stehen. Also man muss da immer sehr genau gucken, weil uns hören ja ganz viele Menschen zu, uns hören junge Menschen zu, uns hören Menschen zu, die so eher meine Generation sind. Und das ist dann tatsächlich ein bisschen anders. Also das darf man immer auch berücksichtigen, den ganzen Kontext, das Umfeld, das Alter. Was will ich noch im Leben? Bin ich eher in der Lebensphase, wo ich aufbaue oder bin ich in der Lebensphase, wo ich beruhige, ja, also wo sich mein Leben strukturiert und setzt und ich die Früchte ernte und daraus nochmal irgendwie was mache. Ja, das ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Also kann ich mich noch gut erinnern, wie ich mich als junger Mensch gefühlt habe und wie ich mich jetzt fühle. Also ich würde da auch immer, das mache ich auch den Unterschied im Coaching mal sehr stark, ich würde immer gucken, wo kommen denn die Leute her und was wollen sie in ihrem Leben? Wo wollen Sie denn überhaupt hin? In welcher Phase Ihres Lebens befinden Sie sich? Und das dürfen wir alles berücksichtigen. Deswegen sage ich immer, es ist so super komplex. Beziehung, Menschsein ist super komplex. Mhm. Ja? Co-Abhängigkeit zu erklären, ist jetzt nicht so komplex. Das kann sich kompliziert anfühlen, aber es ist nicht komplex. Das kann man ganz klar strukturieren, erklären, wie kommt man da raus. Aber den Menschen als solches zu begreifen, und die Beziehungsdynamiken und was da alles ist. Und wenn das eine, dann das andere. Und dann müssen wir auf die Grenzen achten, dann müssen wir aufs Lebensalter achten, müssen wir auf die Umstände achten, müssen wir auf die Kinder achten, müssen wir auf unsere Bindungsverletzungen achten, müssen wir auf unsere was auch immer achten, unseren körperlichen Zustand achten. Haben wir irgendwelche chronischen Krankheiten in uns? Haben wir ein stressiges Berufsleben? Haben wir, ja, das ist alles zu berücksichtigen, wenn wir über Beziehung sprechen. Und das macht das Ganze wirklich hoch, hoch komplex.
Ja. Ja, schön, dass du das jetzt nochmal so aufgedröselt hast. Und am Ende darf ja jede Podcast-Folge unseren Zuhörern eine Idee davon geben. Wie wir immer so schön sagen, bei unseren Seminaren, ihr dürft eine Idee davon bekommen, was es bedeutet, sicher gebunden zu sein.
Genau. Ja, sehr schön. Schöne Folge.
Ja, total. Und es sind immer noch ganz viele übrig. Also wenn jetzt eure Frage nicht dabei gewesen ist, nicht traurig sein. Sie gehen nicht verloren. Wir kommen ganz sicher zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zurück darauf. Okay. Und wenn eure Frage vielleicht gerade nicht so ganz konkret vorgelesen wurde, dann findet ihr vielleicht trotzdem Antworten aus den anderen Fragen, die heute drangekommen sind, weil am Ende ist eh alles immer das Gleiche. Wir haben ja jetzt gemerkt, innere Sicherheit ist sowieso immer die Antwort auf alles.
Ja. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst, eine Bewertung, uns folgt, gerne auch mit uns in Kontakt tretet auf Instagram. Mein Konto heißt Beziehungsakademie. Annika.
Heißt es Annika Krämer. Genau. Ernst, wir werden das eh immer wieder unter den Podcast-Folgen noch verlinken, dass ihr uns leicht finden könnt.
Genau. Und dann werden wir auch auf Instagram das neue Thema, wir haben es jetzt noch nicht entschieden, was das neue Thema sein wird, werden wir dann kommunizieren und freuen uns wieder auf eure nächsten Fragen, die dann kommen. Ihr könnt euch uns auch gerne Themenvorschläge, wenn euch ein Thema ganz besonders interessiert, könnt ihr uns auch gerne schicken, damit wir so ein bisschen das Gefühl haben, was ist denn hier eigentlich das Thema, was so Kernthema ist. Und das werden wir auf jeden Fall berücksichtigen, wie ihr mit uns in Kontakt treten könnt. Das findet ihr auch in den Shownotes. Ja, dann hören wir uns und sehen wir uns, würde ich sagen, wieder in 14 Tagen.
Macht's gut.
Ciao, ciao.